Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zur neuesten Folge Hofgespräche, dem Bäuerinnen-Podcast von Top Agrar. Ich bin Katrin Hingst und ich treffe in diesem Podcast interessante Bäuerinnen und schlaue Expertinnen und Experten, um mit ihnen über ihr Leben, ihre Herzensthemen, ihren Alltag zu sprechen. In den Büchern steckt auch ganz viel von mir drin. Das sagt Ulrike Siegel, die in 11 Büchern die Kindheitsgeschichten von über 70 Bauerntöchtern und Bauernsöhnen gesammelt und herausgegeben hat. Hier und heute erzählt sie, wie die Bücher entstanden sind, was die Bauernkinder verbindet und wie sehr sie manches Erlebte bewegt. Hallo, Frau Siegel, hören Sie mich?
Ja, ich höre Sie. Guten Morgen, Frau Hingst.
Guten Morgen, Frau Siegel. Schön, dass wir uns treffen zum Bäuerinnen-Podcast heute. Prima. Frau Siegel, wie geht's? Wie ist die Stimmung?
Es scheint einen Regentag zu geben heute. Die Wolken sind dicht gehangen bis über den Heuchelberg hinweg und von daher ist die Stimmung sehr gut.
Okay, alles klar. Das heißt, Sie sitzen in Baden-Württemberg und wir telefonieren heute oder sprechen heute von einem Ende der Republik quasi zum anderen, aus der Nähe von Rostock. Genau, wo genau wohnen Sie?
Ich wohne in Brackenheim-Stockheim, das liegt im Landkreis Heilbronn. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch und habe hier die Baumwiesen zum einen vor dem Augen und zum anderen auch die Weinberge, die sich hinten den Heuchelberg hochziehen. Alles in üppigem Grün, so ja. Wie immer im Mai, wirklich schön.
Genau so sieht es hier auch aus. Quietschig grün und ja, richtig knallig. So hatten wir es irgendwie lange nicht. Frau Siegel, wir wollen heute über Ihre Bücher sprechen. Das erste ist vor über 15 Jahren erschienen. Als Herausgeberin haben Sie damals begonnen, die Kindheitsgeschichten von Bauerntöchtern zu sammeln und in Büchern zusammenzufassen. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wann und wobei kam Ihnen diese Idee?
Ja, das liegt mittlerweile schon fast 18 Jahre zurück, als diese Idee dann vollends geboren wurde. Schwanger war ich lange mit dieser Idee. Es ist eine ganz uralte Idee. Ganz unterschiedliche Wege haben dann darauf zugeführt. Zum einen war es mein eigenes Erleben als Bauerntochter. Ich wurde ja 1961 als älteste von 4 Bauerntöchtern geboren. Das eigene Erleben damals in den 70er Jahren aufwachsen. Und es damals schon erkennen, dass andere gleichaltrige Schulfreundinnen ganz anders aufgewachsen sind. Mhm. Schulfreundinnen, deren Eltern mit Landwirtschaft nichts mehr zu tun hatten, die damals aus unserer Sicht zu Hause nichts helfen mussten, bei schönem Wetter ins Freibad gingen und in den großen Ferien sogar in den Urlaub gefahren sind. Was damals für uns Bauernkinder, vor allem die, die da noch Vieh im Stall hatten, ganz undenkbar war. Und das Zweite war dann später die Auseinandersetzung mit meiner jüngsten Schwester, die nur 10 Jahre jünger ist wie ich, also 71 geboren. Und dass sie ihre Kindheit so völlig anders erlebt hat, ganz anders in Erinnerung hat als ich. Und dass sie schon ganz vieles von dem, was für mich noch ganz selbstverständlich war, an dem, was man mithelfen musste, was so an der Tagesordnung war, schon überhaupt nichts mehr mitbekommen hat, weil es das schon 10 Jahre später zum Teil nicht mehr gab.
Das heißt, da hat sich was verändert in diesen 10 Jahren. Also da wurden die Kinder dann weniger einbezogen auf dem Hof.
Also meine Schwester kann sich an ganz vielseitige Arbeitseinsätze, die mir sehr wohl noch in Erinnerung sind, schon gar nicht mehr erinnern. Ich nenne da immer gerne diesen einmonatlichen großen Waschtag, der mir sehr wohl noch in Erinnerung blieb. Oder auch damals die ersten Zuckerrüben ganz in Handarbeit, als es Vereinzeln wirklich noch Vereinzeln hieß, weil es noch kein Monogermsaatgut gab oder auch später die Ernte sogar in Handarbeit. Das war jetzt nicht Arbeiten, bei denen wir mithelfen mussten, sondern wo wir als Kinder mit dabei waren. Aber durchaus sind sie mir in Erinnerung. Meine Schwester hat es längst nicht mehr kennengelernt, weil eben sich in den 10 Jahren sich unwahrscheinlich viel verändert hat. Mhm. Das war das eine, diese große Veränderung. Und dann aber auch zum anderen, sind mir in der Zeit, ich war ja damals im Vorstand eines kirchlichen Bauernwerks, und da ging es ganz oft um das Bild der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit, und da bin ich immer über diese polarisierenden Bilder gestoßen, die man gern über Landwirtschaft verbreitet, wenn es denn um Landwirtschaft in den Medien geht, diese polarisierenden Bilder, auf der einen Seite immer diese schönen Bilder, die Bilder von der heilen Bauernhofwelt,
Ja.
die Diskussionen um Umweltverschmutzung, um tierquälerische Massentierhaltungen. Und irgendwo bin ich da zu dem Punkt gekommen, dass es mal an der Zeit wäre, dass man nicht nur immer über die Landwirtschaft redet, sondern dass man mal die zu Wort kommen lässt, die das von innen heraus
Ja.
beleuchten können. Leute, die entweder in der Landwirtschaft groß geworden sind oder die heute noch in und von der Landwirtschaft leben. Und es war so der definitive Anstoß, die Welt des Bauernhofes mal von innen heraus zu beleuchten mit den Bauerntöchtern.
Und die Geschichten der Frauen haben Sie von Anfang an mehr fasziniert als die der Männer? Denn Sie haben ja einige Bücher gemacht über Frauen, bevor es dann auch ein Buch mit Männern gab, ne?
Ja, genau. Also
Okay.
natürlich war es meine eigene Welt der Bauerntochter. Und das habe ich mir jetzt nicht überlegt, ob ich das auseinanderdividieren müsste oder nicht. Es war mir ganz klar, dass das Thema wäre meine Kindheit auf dem Lande und dass die Bauerntöchter da erzählen sollte. Die Bauernsöhne, die kamen dann ja von alleine.
Ja, genau. Wie war das denn, als Sie mit dieser Idee an die ersten Bauerntöchter herangetreten sind? Ich vermute mal, das waren jetzt wahrscheinlich nicht alles Hoferbinnen, sondern vielleicht auch ganz andere Berufsgruppen dabei. Wie haben die darauf reagiert? Oder hatten Sie schon vorher so ein Gefühl dafür, ah, die kann ich fragen, und die ist vielleicht nicht so offen? Und
Ja.
hatten auch die Frauen das Gefühl, dass sie was zu erzählen haben über ihre Kindheit?
Ja, also beim ersten Buch, das ich damals angegangen bin, also ich bin als Projekt angegangen, ich bin das Buchprojekt Bauerntöchter erzählen angegangen und für den ersten Band habe ich zunächst mal überwiegend Frauen angesprochen, die ich kannte, von denen ich wusste, die sind auch auf einem Hof aufgewachsen oder ich habe zum Teil auch ihre Mütter, die ich kannte, befragt, ob sie denn sich vorstellen könnte, dass ihre Töchter da bereit wären. Und die Resonanz war überwiegend, weit überwiegend sehr positiv. Irgendwie scheint es ein Thema gewesen sein, das da so geschlummert hatte und das nur darauf gewartet hatte, dass man es ein bisschen wachrüttelt.
Okay, denn manchmal erlebt man ja, dass viele Frauen, gerade Frauen, sagen, ach ja, ist doch eigentlich alles ganz normal, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, da weiß ich gar nicht, was ich schreiben soll. Das erlebe ich zumindest öfter mal. Das hatten sie aber gar nicht. Also bei ihnen war gleich so, sind die Frauen gleich so übergesprudelt und hatten gleich Ideen, was sie da schreiben könnten. Denn, das müssten wir vielleicht auch noch dazu sagen, die Geschichten haben ja nicht sie aufgeschrieben. Die Geschichten haben die Protagonistin, also die Bauerntöchter, selber aufgeschrieben, ne? Und sie haben die dann quasi herausgebracht als Herausgeberin.
Genau, ja. Die Geschichten sind alle autobiografisch, alle also von den jeweiligen Autorinnen selbst geschrieben. Ich selber hatte die Idee, habe dazu einen Leitfaden entwickelt von dem, was ich gerne beantwortet hätte in diesen Beiträgen. Geschrieben haben die Frauen selber und natürlich gab es Vorbehalte von Frauen, die meinten, naja, sie wissen ja gar nicht, was in ihrem Leben interessant sein könnte. Wen das interessieren könnte, wer das lesen sollte, wer das überhaupt drucken sollte. Und natürlich die Erinnerungen an schlimme Deutschstunden, dass man dort schon die Erfahrung gemacht hat, dass die Aufsätze nicht so ganz besonders gut bewertet wurden und dass man also gar nicht schreiben könne. Aber irgendwie haben wir diese Hürden alle gemeistert. Und wie bei allem, was man ganz neu ausprobiert, gibt es immer Bedenken und man weiß ja auch nie, wie es ausgehen wird tatsächlich. Aber ich fand es jetzt klasse, dass die Frauen dann doch diesen Sprung ins Ungewisse mitgemacht haben und dann einfach geschrieben haben und gewartet haben, was daraus wird.
Was ist denn bis heute daraus geworden?
Naja, was ist daraus geworden? Daraus geworden sind in der Zwischenzeit 11 Bücher. Also das war irgendwo ist es ein großes zusammenhängendes Buchprojekt, bei dem jedes Buch irgendwie das nächste angestoßen hat. Irgendwie kam dann immer wieder ein Thema auf, wo man auf mich zugetragen hat, ob ich nicht mal darüber was machen wollte oder auch Frauen, Männer, die sich gemeldet haben, dass sie gerne dabei wären, wenn ich über dieses oder jenes was machen würde. Die Bauernsöhne habe ich schon genannt, die sind tatsächlich auf mich zugekommen, dass sie auch gerne mal was dazu sagen würden, weil sie sich von ihren Schwestern, von den Bauerntöchtern nicht immer so gut vertreten fühlten. Und ja, irgendeine der Bauerntöchter, das zitiere ich immer noch sehr gerne, die beschreibt, wie der Bruder abends immer von der Oma noch gelobt gelobt wurde, wie fleißig er doch heute wieder gewesen wäre. Dabei hat seine ganze Arbeit darin bestanden, neben Vater auf dem Traktor zu sitzen, während die Mitarbeit der Mädchen in Haus und Garten nicht der Rede wert gewesen wäre. Ich habe auch die Bauernsöhne und dann ein Buch mit meiner Muttergeneration, mit Frauen, die eingeheiratet haben, Freundin Hof verlassen haben, über die Mensch-Nutztier-Beziehung. Es ist ein Riesenbuchprojekt. Es sind 11 Bücher mit über insgesamt mehr als 200 Lebensgeschichten. Das ist das eine Resultat. Ein ganz anderes ist aber ist der Kontakt zu den Autorinnen und Autoren und da jetzt schon auch schwerpunktmäßig zu den Bauerntöchtern. Es hat sich ein Netzwerk gebildet, ein Bauerntöchternetzwerk über ganz Deutschland. Wir treffen uns regelmäßig, es sind Freundschaften entstanden. Und wenn ich so grob überschlage, habe ich seit dem Erscheinen des ersten Buches bis heute sicher rund 1000 Veranstaltungen rund um dieses Thema durchgezogen. Ganz viele Veranstaltungen mit anderen Bauern, Töchtern oder Autorinnen gemeinsam, viele auch allein. Und habe die Republik wirklich viele Male von Norden, Süden, Westen, Osten, Kreuz und Quer durchfahren mit dem Zug.
Das heißt aber auch, dass die Bauerntöchter nicht alle aus Baden-Württemberg kommen, sondern dass es deutschlandweit oder vielleicht sogar überregional im deutschsprachigen Raum sogar Österreich und die Schweiz mit dabei sind?
Autorinnen sind deutschlandweit dabei. Okay. Das erste Buch damals sehr süddeutsch, weil, wie ich ja erwähnt habe, Frauen angesprochen habe, die ich kannte. Deshalb sehr viele Frauen aus Süddeutschland. Und dann hat sich aber ganz schnell die Diskussion angeschlossen, ob das, was die Frauen da drin beschreiben in ihren Berichten, ob das nicht doch was typisch Süddeutsches ist, ob das nicht zusammenhängt mit unseren kleinbäuerlichen Strukturen hier in unseren Realteilungsgebieten und ob Frauen, die in anderen Agrarstrukturen, also in Norddeutschland oder gar im Osten, in den neuen damaliger DDR aufgewachsen sind, ob die das nicht ganz anders erlebt haben. Und deshalb gab es dann Band 2 mit eher Schwerpunkt Norddeutschland und Band 3, in dem auch Frauen zu Wort kommen, die in der damaligen DDR aufgewachsen sind.
Also ich würde jetzt vermuten, dass die Erlebnisse unterschiedlich sind, gerade zwischen den neuen und den alten Bundesländern. Oder gibt es da doch ein verbindendes Element?
Natürlich gibt es Unterschiede, es gibt große Unterschiede. Es gibt schon Unterschiede zwischen Nord- und Süddeutschland. Norddeutschland, die eher größeren Agrarstrukturen. Meines Erachtens, oder so wie ich das jetzt herausgefiltert habe, natürlich auch durch die größeren Höfe ein ganz anderes Selbstverständnis da war, ein ganz anderes Selbstbewusstsein der Bauern, wo sich ein Bauer nie einem Industriearbeiter untergeordnet hätte, was bei uns in Süddeutschland durchaus der Fall war, durch unsere kleinen Betriebe, dadurch, dass doch die Industrialisierung sich hier sehr flächendeckend vollzogen hat und kaum ein Dorf außen vor blieb, das nicht auch Neubaugebiete, Gewerbegebiete ausgewiesen hätte und wir dann mit den sogenannten anderen, die mit der Landwirtschaft nichts mehr zu tun haben, sehr viel früher in Kontakt kamen. Es gibt da Unterschiede, große Unterschiede zwischen Norden und Süden, in dem Selbstbewusstsein schon, und dann aber natürlich noch größere Unterschiede zwischen Osten und Westen. Logischerweise, das war ja die Zeit der LPGs, als es keine Bauernhöfe in unserem Sinne gab, sondern die Bauern dort in die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften eingegliedert waren und das von vornherein eine völlig, völlig andere Grundlage war. Wobei die Gemeinsamkeiten dann doch wieder erstaunlich sind, wie viel doch ähnlich erlebt wurde. Auch von den Frauen im Osten, die ja durchaus zu Hause ihre Individualwirtschaft, wie es oft genannt wurde, hatten. Da doch auch zu Hause noch zum Teil Kühe gefüttert wurden oder auch auf den Feldern mitgeholfen wurden. Das macht jetzt keinen so großen Unterschied, ob ich auf den LPG-Feldern Rüben hacken muss oder...
Auf jeden Fall ein sehr spannender und vielseitiger Einblick in diese Lebensumstände, den Sie da hatten. Ihr Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, dass, wo ich jetzt rausgehört habe, dass die Arbeit der Bauernsöhne wesentlich mehr wertgeschätzt wurde als die der Bauerntöchter. Ist das eine Erfahrung, die viele Frauen gemacht haben?
Ja, wenn ich die Geschichten heute auswerte, die mal so nebeneinander lege, sind es 70 Bauerntöchter, die in drei Bücher geschrieben haben und die alle Facetten dieses Aufwachsens natürlich beschreiben, von den schönen Seiten bis auch zu den eher harten Erleben, dieses Aufwachsen auf einem Bauernhof. Und wenn ich da jetzt gucke, was ist dafür verantwortlich, dass es die einen doch tendenziell eher schön erlebt haben und die anderen doch tendenziell eher härter, dann gehört da vieles dazu, natürlich, ob Großeltern mit auf dem Hof waren oder nicht, das ist schon ein ganz wichtiger Bereich. Aber auch, ob diese Frauen, die da erzählen, ob die einen Bruder hatten, also ob es auf diesem Hof einen Sohn gab oder nicht. Weil die Erwartung der Hofübernahme wurde, wenn es denn Söhne oder einen Sohn gab, dann immer und ausschließlich an den Sohn gerichtet und dann waren die Frauen davon außen vor genommen. Und diese Hofübernahme, dieser Hoferbe, das war schon immer eine ganz andere Stellung, als die anderen Kinder des Hofes hatten, ja. Das ist schon deutlich. Und die Arbeit im Außenbetrieb wurde natürlich auch, ja, gut, da hat man das Geld verdient, wie man so schön gesagt hat.
Hat eine andere Wertschätzung erfahren, im Prinzip. Ja, also haben die, also heißt das jetzt, dass der ein Bruder das Erleben härter gemacht hat, um in ihrem Wortlaut zu bleiben. Also durch, wenn ein Bruder da war, dann haben die Bauerntöchter ihre Kindheit nicht als nicht ganz so erfüllend empfunden.
Nee, nein, nein, das wäre jetzt die absolut falsche Schlussfolgerung.
Okay.
Also die Frauen haben sich schon sehr gerne irgendwo gleichberechtigt mit eingebracht, waren genauso gern auf dem Traktor wie der Bruder. Also darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht eher darum, um die Erwartung der Eltern an die Kinder. Und das hat eigentlich zu einem Paradox geführt, dass man in Familien, in denen es Söhne gab, für die Töchter sich gewünscht hat, dass die es mal besser haben sollten, dass sie mal nicht mehr so viel arbeiten sollten, wie die Mutter noch arbeiten musste. Und ja, es geht eher in diese Richtung.
Okay, interessant. Also das ist nichts, was man auf den ersten Blick sich denkt. Ich würde Sie gerne noch ein bisschen zu Ihren Büchern fragen. Hat eines Ihrer Bücher, jetzt mal abgesehen von Ihrem eigenen, auf das wir später noch zu sprechen kommen, das Ihre eigene autobiografische Geschichte behandelt, hat eines dieser Bücher Sie besonders bewegt oder gefordert?
Ja, klar, das erste Buch natürlich, das hat mich vor allem am längsten gefordert, weil da ja erst die Idee entwickelt wurde, dann auch mit den anderen Frauen gemeinsam. Und da habe ich, glaube ich, alleine 2 Jahre dran gearbeitet und dann, bis denn ein Verlag gefunden war, hat es auch mal eine Zeit gedauert. Also das erste Buch war natürlich irgendwo schon ein Riesenabenteuer. Die folgenden Bücher gingen jetzt zeitlich schneller und es war irgendwo so jedes Buch, das eine Zeit lang natürlich dann da war und besonders gefordert hat, was mich am meisten bewegt hat. Da kann ich schon Bücher rausgreifen. Das war dann später dieses Mütterbuch, in dem ich meine Muttergeneration zu Wort kommen ließ. Es wurde in Interviews mit den Bauerntöchtern aufgenommen, also jeweils von einer Tochter aufgezeichnet. Das finde ich schon ganz spannend. Ein Blick in diese Zeit, in diese Frauengeneration, die damals dann eigentlich nach dem Krieg ja die Höfe mit aufgebaut haben, unter großen Entbehrungen die Höfe aufgebaut haben.
Das heißt, Ihre Muttergeneration, das sind denn die 1940er Jahre oder in den
Ja,
30ern geboren?
also so ab 35 geboren, ja.
Ja,
Ja, genau.
okay.
Die da wirklich unter großen Entbehrungen und mit viel Handarbeit die Höfe aufgebaut haben. Und jetzt die Generation, die ja zu Hause erst auf den elterlichen Höfen gearbeitet haben, später dann in der Regel irgendwo eingeheiratet haben und sich da unterordnen mussten in die Gepflogenheiten des neuen Hofes. Und es ist einfach die Generation, die dafür gesorgt hat, dass jetzt meine Generation so viele Freiheiten genießen konnte, weil sie für uns das erkämpft haben, worunter sie früher gelitten haben. Das sehe ich schon deutlich so. Ganz spannend. Und wie die Frauen dann doch am Ende ihres Lebens, sie sind ja schon relativ alt, das Leben jetzt zum Teil schon wieder nicht mehr, dann doch zu einem sehr positiven Rückblick kommen. Und Das finde ich ganz besonders spannend, dass viele von den Frauen, die ihre Wege ja nicht selbst gewählt haben, doch irgendwann es geschafft haben, ihren Weg zu ihrem eigenen zu machen, ihren Weg anzupacken und ihr eigenes draus zu machen. Finde ich ganz bewundernswert.
Und Sie haben auch das Gefühl, dass da viel geebnet wurde in dieser Generation für alle, die nachkommen. Also Sie, aber auch mich, die ich jetzt. Sie sind, glaube ich, in den 60ern geboren, wenn ich jetzt.
Genau, ja.
Genau, und ich bin 80er Jahre in den 80ern geboren. Ja, ich habe nämlich auch das Gefühl habe ich auch ganz oft, dass da viel Grundstein irgendwie gelegt wurde, von dem wir heute profitieren.
Ja, doch. Dann gab es noch ein Buch, die
Ich
Frau
würde
in
gerne kurz noch einhaken, wie heißt denn dieses Buch, was Sie jetzt so bewegt hat, das über die Mütter?
dieses Mütterbuch heißt, Wolltest du Bäuerin werden? Das ist natürlich
Ja.
eine rein rhetorische Frage, weil kaum eine dieser Frauen jemals gefragt wurde, was sie denn werden wollte.
Ja, okay.
Ja, dann gab es später ein Buch, Frauen, die einen Hof verlassen haben, also das heißt dann tatsächlich, und dann habe ich den Hof verlassen. Ein sehr trauriges Buch, weil kaum eine dieser Frauen den Hof freiwillig verlassen hat, sondern ja, ganz viele durch Ehescheidung oder weil der Hof finanziell dann doch nicht mehr tragbar war. Das Buch hat mich schon auch emotional sehr, sehr gefordert. Diese traurigen Geschichten und was mich bis heute immer so unfassbar macht, die Tatsache, wie viele der Frauen, wenn sie denn von einem Hof weggehen, dann doch wirklich vor dem Nichts stehen, dass sie an dem Hof höchstens an den Schulden mitbeteiligt waren, aber nicht am Hof, wenn sie denn eingeheiratet hätten. Und wenn sie denn schon das Recht hätten, da jetzt Geld zu bekommen, es in aller Regel dann doch nicht realisieren, weil sie damit ihren Kindern unter Umständen die Zukunft nehmen würden, wenn denn von den Kindern wieder jemand den Hof weitermachen sollte. Also es sind schon sehr traurige und auch bewegende Geschichten.
Ja, aber andersherum sind es auch Geschichten, die ganz, ganz immanente Probleme ja auch aufzeigen, auf so eine ganz eindrückliche Art, ne? Also das sind ja Probleme, wenn Sie sagen, dass die Hofnachfolge, wie sehr die Geschwister doch irgendwie beeinflusst und auch, wie schwierig es ist, die Stellung der Frauen auf den Höfen zu beschreiben und auch in Wert auszudrücken. Das sind ja schon auch Probleme, die brandaktuell sind bis heute, ne? Also das ist ja, das erzählen Sie, das wird ja rückblickend erzählt, aber es ist ja bis heute sind das ja Themen, die auf vielen Höfen brandaktuell sind. Das finde ich.
Ja.
Wie sehr, Frau Siegel, können Sie sich mit den Frauen in Ihren Büchern identifizieren? Sie sind selbst Bauerntochter, Sie haben es gerade am Anfang schon gesagt. Erkennen Sie sich wieder in diesen Geschichten?
Ja, klar, das sind alles meine Geschichten.
Ja.
Es sind alles meine Geschichten. Ich ja, bin selber Bauerntochter, bin dem Beruf meiner Eltern auch ja relativ lange treu geblieben. Das heißt, ich habe nach dem Schulabschluss 14 Jahre lang zusammen auf dem Hof gelebt, auch gearbeitet, auch die Ausbildungen in der Haus- und Landwirtschaft durchlaufen, bevor ich dann den Hof verlassen habe, nachdem auch eine meiner jüngeren Schwestern den Hof jetzt bewirtschaftet. Ich habe so praktisch alle Phasen durchgemacht, die man auf einem Hof durchmachen kann, vom Aufwachsen bis die Phase als Bäuerin und dann den Hof doch noch verlassen. Und kann mich von daher auch sehr, sehr gut einfinden und eindenken. Und ich glaube, das war ganz wesentlich dafür, dass die Geschichten so zu Papier gekommen sind, wie sie zu Papier gekommen sind, dass ich schon denke, dass ich auch das verstehe, was nicht geschrieben wird, was nicht gesagt wird und das lesen kann, was zwischen den Zeilen steht.
Ja, aber das wird, glaube ich, dass da zwischen den Zeilen eine Menge steht in Ihren oder in den Geschichten, die Sie da gesammelt haben. Das wird deutlich beim Lesen. Genau, auch wenn man so wie ich keine Vergangenheit als Bauerntochter hat. Genau. Genau, ich habe gelesen, dass es, Sie haben es auch gerade schon gesagt im Podcast, dass es jährliche Treffen gibt zwischen den teilnehmenden Bauerntöchtern. Wahrscheinlich haben Sie jetzt leider durch Corona auch eine Pause erfahren, aber es scheint ja so zu sein, dass diese gemeinsame Geschichte oder diese gemeinsame Vergangenheit die Frauen verbindet, die in ihren Büchern ihre Geschichte erzählen. Wie?
Ja, na, begonnen hat es jeweils nach dem Erscheinen eines Buches, weil über das Entstehen eines Buches wusste ja keine von den Autorinnen, wer außer ihr noch schreibt und natürlich schon gar nicht, was die anderen schreiben. Von daher war das Erscheinen eines Buches ja immer für alle Beteiligten ganz spannend.
Das glaube ich,
Und
ja.
nach dem Erscheinen gab es dann jeweils ein Autorinnentreffen. Süddeutschen damals hier, für das zweite Buch in Loccum bei Hannover, für das dritte Buch am Sediner See.
Aber
Also,
da waren Sie dann auch dabei immer.
da war ich jeweils dabei, genau, das habe ich dann organisiert und auch vorbereitet, jeweils mit den Leitern der Heimvolkshochschulen dort, wo ich das veranstaltet habe, dann mit Exkursionen in der Gegend. Und seitdem, damals war dann der Wunsch geboren, dass man dann in Zukunft gemeinsame Treffen macht. Und seitdem, also wirklich seit 15 Jahren, gibt es gemeinsame Treffen aller Bauerntöchter-Autorinnen an wechselnden Orten. Das heißt, dass jährlich eine Bauerntochter oder eine ganze Gruppe aus einer Region einlädt, um ihre Region kennenzulernen. Und damit haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, einmal sind wir durch, wir sind jetzt gerade schon in der zweiten Runde, da haben wir alle Regionen Deutschlands kennengelernt, wirklich vom Allgäu bis nach Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, wo wir dann Milchviehställe besichtigen, unter anderem.
Toll, es klingt total schön. Super. Genau. Frau Siegel, ich würde gerne noch ein wenig darüber erfahren, wie so ein Buch entsteht. Erzählen Sie ein bisschen von Ihrer Tätigkeit als Herausgeberin und Autorin. Wie viel Raum nehmen die Bauerntöchter in Ihrem Arbeitsalltag ein? Können Sie nebenbei noch einen anderen Beruf frönen oder ist das Ihre Hauptarbeit, Ihr Haupt?
Nein, meine Hauptbeschäftigung ist es nicht. Es ist diese Bücher, dieses Thema zu bearbeiten, ist für mich eine Berufung, aber kein Beruf. Meine Berufe liegen in der Landwirtschaft. Ich habe es erwähnt, ich bin Landwirtin, Hauswirtschafterin, Agraringenieurin. Die Tätigkeit als Herausgeberin, die Tätigkeit als Autorin. Ich glaube, man stellt sich das immer so vor, dass da jemand feste Schreibtischzeiten hat. Es gibt Autoren, bekannte Autoren, die berichten, dass sie morgens zwischen 4 und 6 Uhr besonders kreativ wären. Das habe ich hier nicht. Ich bin weder hauptberuflich Autorin noch hauptberuflich Herausgeberin von Büchern. Ich habe meinen Arbeitsalltag wo ganz anders. Ich bin angestellt, habe eine Teilzeitanstellung auf meinem früheren Lehrbetrieb, Ausbildungsbetrieb, auf einem Gemüsebaubetrieb. Hatte noch einen Minijob bis zur Corona-Krise. War für Öffentlichkeitsarbeit einer internationalen Schüleraustauschorganisation zuständig hier im Südwesten Deutschlands. Und die Bücher sind für mich, jedes Buch war ein einzelnes Projekt. Ein Projekt, das ganz viele Phasen durchlaufen hat, mit ganz unterschiedlichem Zeitaufwand. Aber es war immer in meiner Freizeit oder ja, oder höchstens mal nebenberuflich. Die einzelnen Phasen erfordern natürlich sehr viel, ganz unterschiedlich Zeit. Da gibt es die Phase der Themenfindung, da gibt es die Phase der Autorinnenfindung, Suche, wofür ich auch schon Annoncen geschaltet habe, in landwirtschaftlichen Wochenblättern, in der Wochenzeitung Die Zeit damals für die Bauerntöchter. Und seit ich die Bauerntöchter habe, ein Netzwerk von 70 Frauen verteilt über die ganze Bundesrepublik, habe ich mit diesem Netzwerk natürlich die Möglichkeit und auch die einmalige Chance, an jegliche Personengruppen ranzukommen, über diesen Vertrauensvorschuss, der da weitergegeben wird. Und dann geht es um die Entwicklung eines Leitfadens und um die Begleitung der Autoren. Das sind alles irgendwo Phasen, die ganz, ganz unterschiedlich Zeit erfordern und die man ja Gott sei Dank auch abends machen kann oder samstags oder sonntags. Und erst wenn es dann einen Zeitplan des Verlags gibt, dann sind natürlich Fristen einzuhalten und dann geht es darum, dass dann ja wirklich daran gearbeitet wird.
Gibt
Und
es
es
für Sie
sind
bestimmte Jahreszeiten, in denen, also ich könnte mir vorstellen, wenn Sie sagen, dass Sie auch praktisch arbeiten in einem Gemüsebaubetrieb, dass Sie dann ja vielleicht sagen, okay, im Winter ist für mich, ist mein Leben ruhiger, da kommen dann die Bauerntöchter dran, da sitze ich am Schreibtisch.
meine Arbeit in Anstellung verteilt sich über das ganze Jahr, aber natürlich brauche ich im Mai nach niemand in der Landwirtschaft suchen, der sich jetzt überlegt, mein Kampf zu schreiben.
Ja, das ist
Da
natürlich recht.
bin ich schon gut, wenn ich am Ende des Herbstes komme und danach frage, das Schreiben muss über Winter in der Sache erfolgen. Ja.
Okay, und genau, wie, also Sie bekommen ja dann, also Sie haben, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann haben Sie sehr viel Netzwerkarbeit. Sie müssen Menschen kontaktieren, überzeugen, davon für ihre Projekte gewinnen und dann bekommen sie irgendwann die Texte. Und dann wird ja noch eine Phase sein, wo sie dann auch Texte überarbeiten und eine Abstimmungsphase haben mit den Frauen. Ne? Das wird.
Ja, die Texte sind ja autobiografisch und sollen auch autobiografisch bleiben, sind sie auch alle geblieben. Jetzt gibt es natürlich Texte, da kann man überlegen, ob dieses oder jenes nicht, wenn man es denn anders machen würde, spannender werden würde. Manchmal geht es nur darum, die Einleitung zu streichen und schon wird es spannender. Mhm. Aber das geschieht dann immer in Absprache oder mit Hin- und Herfragen mit den jeweiligen Autorinnen und sagen, Mensch, probier mal aus. Wenn man den Satz hier wegnimmt und woanders hinstellt oder den Satz ganz streicht, wird es dann nicht besser. Ja, aber das ist natürlich eine wirklich ganz intensive Phase, die Zusammenarbeit mit den Frauen oder auch mit den Männern, dann, bis die Texte am Ende stehen.
Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, ach, das ist von Buch zu Buch ganz unterschiedlich, aber vielleicht können Sie trotzdem uns irgendwie sagen, wie lange dauert es, ein Buch von der ersten Idee bis zur fertigen Auflage zu begleiten, also bis ich das Buch im Buchhandel kaufen kann?
Am ersten Buch habe ich gut und gerne 2,5 Jahre gearbeitet. Hinterher kamen Bücher, also vor allem die nächsten Bauerntöchterbücher, da war jeweils 1 Jahr geplant und es lief dann auch in 1 Jahr ab. Dann nachfolgende Bücher, also ich denke so 1,5 Jahre kommt hin, wenn ich das ein bisschen durchschnittlich betiteln wollte.
Zuletzt ist Ihr eigenes Buch erschienen. Das Buch heißt Steilschweiben. Es ist ein autobiografisches Buch. Was hat Sie dazu bewogen, dieses zu schreiben? Hat Sie die Arbeit mit Ihren Bauerntöchtern dazu inspiriert?
Ja, klar. Also die Idee, ein eigenes Buch zu schreiben, die stand eigentlich ganz vorne, dass ich immer gedacht habe, ich müsste eigentlich mal über dieses Aufwachsen auf dem Bauernhof, vor allem in dieser spannenden Zeit, damals 60er, 70er Jahre, schreiben. Und dann kam die Idee dazwischen, das mit anderen gemeinsam zu machen und Sammelbände zu veröffentlichen. Und das war wirklich die beste Idee in meinem ganzen Leben, weil es hat mein Leben um so vieles bereichert, dieser Kontakt zu diesen anderen Frauen, die da mitgemacht haben, oder auch Männern, die mitgemacht haben. Und jetzt am Ende war immer noch das eigentliche Vorhaben noch nicht vollendet und deshalb habe ich das jetzt doch noch angegangen, nämlich ein eigenes Buch zu schreiben. Und natürlich hat mich die Arbeit mit den anderen inspiriert, weil in den Geschichten, die anderen geschrieben haben, wurden so viele alte Erinnerungen erst wieder neu beleuchtet, wieder neu zu Leben erweckt, die mir vorher vermutlich nicht mehr eingefallen wären, ja.
Denn der Unterschied ist ja, dass in Ihren Büchern über die Bauerntöchter jeweils ein Kapitel bestreiten mit ihrer Geschichte, ihr Buch, aber vom Umfang her ungefähr genauso stark ist, wie die Bücher, die vorweggegangen sind, wo Sie nur als Herausgeberin agieren. Genau. Das heißt, da ist Ihnen offensichtlich eine Menge Stoff eingefallen.
Ja, aber ich glaube, es geht allen so, die die Bauerntöchterbücher lesen, dass sich für die ganze Filme an Erinnerungen eröffnen mit dem, was da geschrieben wird und dass man da so das Gefühl hat, da könnte man unendlich viel selber noch beitragen. Und das ist das, was mir auch immer wieder zurückgespiegelt wird, dass da vieles aufgegriffen wird, dass man so selber schon gar nicht mehr in Erinnerung behalten hätte. Und zum anderen haben die Bücher, glaube ich, schon auch einen Generationendialog oder überhaupt einen Dialog angestoßen.
Das ist total interessant. Ich würde gerne noch mal ganz zum Anfang gehen. Sie haben gesagt, Sie hatten das Gefühl, dass das Bild der Landwirtschaft so schief transportiert wird, entweder so idyllisch oder so schrecklich, wenn man es zusammenfasst, dass Sie das Gefühl hatten, Sie würden gerne die Protagonisten selber oder die Hofbewohner selber einmal sprechen lassen. Haben Sie das Gefühl, dass dieser Dialog besser geworden ist? Oder hat er sich noch mehr verschärft? Oder nicht dieser Dialog, sondern diese Darstellung der Landwirtschaft, das hat sich doch eigentlich noch mehr verschärft, oder?
Natürlich, das hat sich verschärft. Das hat sich eigentlich gnadenlos verschärft. Aber ja, ich glaube, im Journalismus, da gelten natürlich auch ganz andere Regeln. Die können ja nicht das machen, was ich jetzt gemacht habe. Das ließe sich für sie nicht verkaufen im Tagesgeschehen.
Denn was Sie gemacht haben, ist ja, dass Sie einfach erzählen lassen. Also Sie lassen die die Frauen und auch die Männer ihre Geschichten erzählen und dann stehen sie da für sich. Es wird ja keine, da wird ja keine Schlussfolgerung draus gezogen oder so. Es geht wirklich einfach darum, die Geschichten zu hören und wirken zu lassen. Ne? Das, oder wie würden Sie Ihre Philosophie beschreiben?
Also das werde ich immer wieder angefragt und ich werde auch immer wieder gefragt, ob das eine Abrechnung sein soll, eine Abrechnung mit den Eltern, mit dem Elternhaus, weil natürlich auch vieles erzählt wird, was man nicht so gern hört oder was man so auch gar nicht gedacht hat, dass es die Kinder so erlebt haben, die Töchter. Aber das soll es natürlich überhaupt nicht sein. Da gibt's, es gibt nichts abzurechnen. Es sollte nur mal gesagt werden, dass es so war. Und das ist, war jetzt meine Intention, einfach mal zu sagen, wie es erlebt wurde mit allen Facetten. Ich habe da nichts vorgegeben. Ich hätte sagen können, beschreibt mal, wie schön ihr eure Kindheit auf dem Bauernhof erlebt habt. Und ich hätte auch sagen können, beschreibt mal, wie schrecklich damals alles war. Und zu jedem Thema hätte jede was zu erzählen gehabt. Aber nein,
Und was haben Sie gefragt? Also wie war die Aufgabenstellung sozusagen? Haben Sie einfach nur gefragt, beschreibt mal eure Kindheit oder...
Ja, ich wollte ganz bewusst, die verschiedenen Facetten alle ihre Berechtigung haben. Mhm. Also es ging natürlich, ich habe einen Leitfaden entwickelt, da war ein Schwerpunkt Kindheit, Jugend und jetzt aber auch Erwachsenenleben. Also was machen die Frauen heute? Und wie blicken sie auch von heute zurück? Und es ist ein Riesenunterschied. Ich wollte, dass die Frauen aus Kindersicht auf ihre Kindheit schauen, wie sie es damals erlebt haben. Wie war es damals in der Schule mit anderen Klassenkameradinnen? Wie war es damals die Mithilfe oder auch der Freiraum um den Hof? Diese Bilder mal, an was erinnert ihr euch? Was ist das erste Erlebnis, das ihr noch in Erinnerung habt? Beschreibt es mal. Wie habt ihr eure Ferien erlebt? Und es macht einen riesen Unterschied, ob ich mit Kinderaugen da drauf schaue oder ob ich heute als Erwachsene zurückblicke und da reflektiere. Das, was ich damals erlebt habe, wenn ich Heu machen musste, während die Freundinnen im Freibad waren, ist was ganz anderes, wie wenn ich heute zurückblicke und sage, naja, es hat ja nicht geschadet. Ja, und aus dem Erwachsenenblick heraus schlagen alle sehr versöhnliche Töne an. Wirklich sehr versöhnliche Töne. Irgendwo kommen dann alle zu dem Schluss, dass es alles, auch das, was wir gehasst haben, dass alles das zusammengenommen dazu beigetragen hat, dass aus uns das wurde, was wir heute sind. Und dann sieht es alles ganz anders aus.
Frau Siegel, ich finde, das ist ein total schönes Schlusswort. Ich würde jetzt an dieser Stelle aufhören und ich würde... Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses interessante Gespräch. Ich glaube, dass Ihnen wirklich mit Ihrer Arbeit gelingt, dass Sie einfach diese Frauenleben der vergangenen Jahrzehnte hier in Deutschland sichtbar machen. Ja, das ist eine ganz tolle Sache, die Sie da angestoßen haben. Ich danke Ihnen ganz herzlich dafür und würde an dieser Stelle sagen, tschüss.
Ja, tschüss. Ich danke Ihnen.
Das war der Topagrabäuerinnen-Podcast mit Ulrike Siegel. Wer sich für ihre Arbeit und ihre Bücher interessiert, findet weitere Infos auf ihrer Autorenseite im Netz ulrike-siegel.de. Im nächsten Podcast begrüße ich Jakob Lipp. Vom elterlichen oberbayerischen Hof aus hat er sich zum erfolgreichen Zauberkünstler und weiter zum gut gebuchten Vortragsredner und Kommunikationsexperten entwickelt. Auch für uns hat er ein paar praktische Tipps und Erkenntnisse parat. Ich freue mich sehr. Thank you.